Perfekte Landung, aber verlorene Fracht. Wie Blue Origin gleichzeitig einen großen Schritt vorwärts macht und einen Multimillion-Dollar-Satelliten verloren hat. Die mächtigste Rakete der Welt rollt der nächsten Generation entgegen. Aber warum hat SpaceX nach rund 600 Landungen sein berühmtes Landeschiff in Rente geschickt? Wie die NASA ein Teleskop 8 Monate zu früh fertig hat und welchen Start du nächste Woche mit uns live unbedingt erleben solltest. Das und noch mehr erfährst du jetzt. Herzlich willkommen bei Senkrechtstarter, euer Space Update auf Deutsch. Während alle Kameras noch auf New Glenn gerichtet waren, hat SpaceX an 3 Fronten gleichzeitig die Weichen für das nächste Jahrzehnt gestellt. Letzte Woche haben wir schon über die spektakulären Static Fires berichtet. Chip 39 hat etwa 60 Sekunden am Stück alle 6 Raptor-Triebwerke gezündet. Booster 19 hat auf Pad 2 das erste volle 33 Triebwerksinferno der V3-Generation hingelegt. Was damals noch knapp an unserem Skript vorbeiraste, direkt im Anschluss an den Static Fire am Donnerstag, um die Mittagszeit etwa unserer Zeit, zog SpaceX mit Booster 19 noch einen nach, nämlich mit einer simulierten Wet Dress Rehearsal. Das klingt erstmal nach einer banalen Sache, aber dahinter steckt eine Generalprobe, bei der dann die Techniker beide Tanks vollständig mit flüssigem Methan und flüssigem Sauerstoff befüllen, die gesamte Startfrequenz durchspielen und kurz vor der Zündung abbrechen. Oder anders gesagt, ein voll hochgefahrener Raketenstart, bei dem im letzten Moment eben nicht der Knopf gedrückt wird. Warum das wichtig ist? Ja, wir haben Drücke, wir haben tiefkalte Temperaturen, wir haben ein sehr komplexes System, das in den Orbit soll. Nur so kann sichergestellt werden, dass alle Systeme zusammen, Tanks, Ventile, Leitungen und Steuerung wirklich fliegen können. Nach der Wet Dress Rehearsal da rollte Booster 19 zurück in die Mega Bay 1 zur Inspektion und parallel beginnt in der Starbase schon die nächste Runde. Nämlich der PES-Dispenser für Chip 41 rollte in die Mega Bay 2 hinein. Ein klares Signal, dass das Decking der 3. V3-Oberstufe unmittelbar bevorsteht. Der PES-Dispenser, das ist die Einrichtung, mit der dann Starship später Starlink-Satelliten wie so ein Toaster in den Orbit schubsen soll. Und in Mega Bay 1 rollte ein Segment für Booster 20 ein. Die übernächste V3-R-Stufe ist also auch schon in Teilen unterwegs. SpaceX baut hier keine einzelne Rakete, SpaceX baut eine Fließbandfertigung für Schwerlast-Orbitallogistik. Jetzt muss es eigentlich nur noch mit dem Orbitalflug klappen. Flug 12 wird aktuell für Mai erwartet, ein konkretes Datum gibt es nach wie vor nicht, aber mit Static Fire und Red Dress Rehearsal im Rücken sind die beiden kritischen Hardware-Meilensteine abgehakt. Während Boca Chica brummt, baut SpaceX die Infrastruktur für die nächsten Jahre massiv um. Am vergangenen Dienstag, da hat das Droneschiff Just Read the Instructions bei der GPS-3-Mission seinen 156. und letzten Falcon Booster aufgefangen. Am selben Tag gab SpaceX nämlich bekannt, Just Read the Instructions wird vollständig aus dem Falcon Recovery Dienst abgezogen und künftig nur noch für Starship-Operationen eingesetzt. Das ist eine Zäsur, die man kurz sacken lassen muss. Just Read the Instructions hat diese Firma mit groß gemacht, 156 Mal ein Booster aus dem Himmel aufgefangen. An der US-Westküste bleibt das Schwesterschiff von Just Read the Instruction im Einsatz, das heißt Of Course I Still Love You. Das wird weiterhin im Falcon Recovery Dienst dort arbeiten. Kiko Dunchev, Vice President of Launch bei SpaceX, hat diese Woche bestätigt, ein einziges Drohnenschiff, das reicht an der Ostküste, wenn parallel mehr Returns to Launch Sites geflogen werden. Hier kommen dann die Booster dann direkt zurück zum Startplatz, statt in Flugrichtung auf einem Schiff zu landen. Das ist zwar nutzlastmaximierend, aber eben auch logistisch aufwendiger mit diesen Schiffen. Mit der jetzt vorgeschlagenen Drohnenschiff-Logistik-Mischung strebt SpaceX eine Launch-Kadenz von 4 Tagen zwischen 2 Missionen an. Auch das ikonische Launchpad 39A in Florida wird umgewidmet, und zwar primär auf Falcon Heavy und Starship Starts. Diese Woche wird wieder ein Falcon Heavy Start sein und da auch dann Return to Launch Site, das heißt 2 Booster werden da parallel zurück an Land kommen. 39A, super besonderes Pad, das ist ja das Pad, von dem einst Neil Armstrong zum Mond aufgebrochen ist. SpaceX plant weiter, dass die Starship-Infrastruktur am Cape noch 2026 steht. Ein Starship-Launch von Florida ist für die nahe Zukunft das erklärte Ziel. Und damit nicht genug. Am vergangenen Sonntag, da vermeldete SpaceX die 600. erfolgreiche Landung einer Falcon R-Stufe. 1000 Landungen vor Ende des Jahrzehnts sind damit eigentlich keine Übertreibung mehr, sondern reine Rechenaufgabe. Die 3. große SpaceX-Meldung der Woche, die kam aus dem finanziellen Teil. Reuters hat am Donnerstag das SpaceX IPO-Filing ausgewertet und dort steht schwarz auf weiß, Elon Musk behält auch nach einem Börsengang die Kontrolle im Board. Normalerweise ist ein Börsengang der Moment, in dem ein Gründer Macht abgibt. Anteile werden gestreut, Investoren wollen Mitsprache. Musk geht einen anderen Weg über eine sogenannte Dual-Class-Aktienstruktur. Das heißt, es gibt 2 Sorten Aktien. Die eine, die gibt pro Aktie 1 Stimme, die andere gibt pro Aktie mehrere Stimmen. Musks Anteile sind die mit dem höheren Stimmgewicht. Das ist keine Bilanzfußnote, das ist die Blaupause, mit der künftig Starlink, Starship und Starbase in jede Richtung treiben kann, die ihm halt passt und auch gegen die Wünsche klassischer Aktionäre. Und während Musk seine Kontrolle über das SpaceX-Imperium so fest in der Hand behält wie ein Raumfahrtjournalist seinen Kaffee, muss ich an dieser Stelle kurz was gestehen. Ich geb's zu, ich bin jemand, der beim Arbeiten ständig irgendwas in der Hand halten muss und dreht. Stifte, Münzen, Deckel, egal. Normale Kugelschreiber überleben das ungefähr eine Woche, bevor sie dann unter den Schrank rollen, wo sie eine Zivilisation gründen mit den 12 anderen, die da schon sind. Ja, und dann habe ich was gefunden, das dafür gemacht ist, gedreht zu werden. Und danach schwebt, statt zu verschwinden. Der Hoverpan Interstellar von Novium, der Kugelschreiber aus Flugzeugaluminium, der schwebt nämlich auf Permanentmagneten. Kein Strom, kein Trick. Man kann den Hoverpan auch personalisieren lassen. Name, Initialen zum Beispiel. Ich habe kurz überlegt, bitte nicht anfassen gravieren zu lassen, weil jeder, der an meinen Schreibtisch kommt, wirklich jeder, dran drehen möchte. Der Hoverpan Interstellar, der steht exakt im Winkel von 23,5 Grad, also der Achsneigung der Erde. Als Raumfahrtnerd hätten sie mich allein damit schon gehabt. Wenn ihr jemanden beschenken wollt, der schon alles hat oder sich alles selbst kauft, gerade jetzt, wo der Vatertag quasi schon vor der Tür steht, kommt das hier wie gerufen für alle, die noch planlos sind. Der Hoverpan, der ist die Antwort. Der funktioniert zum Beispiel für Väter, Kollegen und diesen einen Freund, dem man seit Jahren den Gutschein schenkt und sich einmal so ein bisschen eigentlich dafür schämt. Den Hoverpan Interstellar, den gibt's in 4 Farben plus eine Premium-Version mit echtem Meteoritenfragment. Älter als die Erde selbst. Ihr werdet nie etwas Älteres in der Hand haben. Für die, die echte Tinte brauchen, um sich erwachsen zu fühlen, den Hoverpan, den gibt's auch als Future, Füllfeder und Rollerball zum Wechseln. Mit dem Code Senkrecht bekommt ihr nach der Veröffentlichung der News 72 Stunden lang 15% auf alle Hoverpans, danach noch 10%. Kostenloser Versand nach Deutschland, Österreich und die Schweiz und die meisten europäischen Länder ist auch dabei. Link und QR-Code hier und in der Beschreibung. Von Stiften mit Meteoritenfragmenten zurück ins All und zum vielleicht zwiespältigsten Start des Jahres. Blue Origin hat letzte Woche Sonntag um 13.25 Uhr unserer Zeit den dritten New Glenn Start von Cape Canaveral durchgeführt und erstmals einen erneut geflogenen Orbitalbooster wieder sicher gelandet. Senkrechtstarter war natürlich live dabei. Damit ist die Rakete jetzt in ihrer wichtigen Kategorie der Wiederverwendung bewiesen. Der Booster Never Tell Me The Odds kehrte nach dem zweiten Flug sauber auf das Drohnenschiff Jacklin zurück und wurde laut NASA Spaceflight in optisch großartigem Zustand zurück zum Hangar gerollt. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Wie sich nach dem Livestream herausstellte, verlief der zweite Burn der Oberstufe nicht nach Plan. Eines der beiden wasserstoffgefeuerten B3U-Triebwerke lieferte zu wenig Schub. Die Folge, der Kommunikationssatellit Bluebird 7 von AST Space Mobile landete in einem zu niedrigen Orbit und wurde noch am selben Tag offiziell als verloren erklärt. AST Space Mobile baut eine Direct-to-Device-Konstellation auf. Das heißt, ganz normale Smartphones gehen direkt per Satellit ins Mobilfunknetz, ohne Bodenstation dazwischen. Bluebird 7 sollte ein weiterer Baustein dafür sein. Bis Ende 2026 sollen rund 45 Satelliten im Orbit sein. Die FCC hat eine vollständige Konstellation von 248 Satelliten für globale Abdeckung genehmigt. Der Fehlstart bleibt für Blue nicht ohne Konsequenzen. Die amerikanische Flugaufsichtsbehörde FAA hat New Glenn daraufhin vorerst die Startfreigabe für künftige Flüge entzogen, zumindest so lange, bis die Anomalieuntersuchung abgeschlossen ist. Wo Blue Origin den Booster halt zurückholt, aber der Satellit im falschen Orbit hängt, arbeitet ein europäisches Startup gezielt an Wegen in die entgegengesetzte Richtung, nämlich sauber zurück aus dem Orbit auf den Boden. Das deutsch-französische Unternehmen Atmos Space Cargo mit Sitz in Lichtenau und Straßburg hat am vergangenen Mittwoch eine Series A Finanzierung für 25,7 Millionen Euro abgeschlossen. Angeführt wurde die Runde von Balnord und Expansion Ventures mit Keen Defense and Security als strategischem Co-Investor. Der EIC-Fund der Europäischen Union, der beteiligt sich zusätzlich über sein Accelerator-Programm. Das frische Geld fließt jetzt in eine 3-Fahrzeug-Flotte der Phoenix 2-Kapsel, in die Produktionsanlage Atmos Works und in die Entwicklung der nächsten Generation Phoenix 3. Worum geht's konkret? Atmos baut Wiedereintrittskapseln, die Fracht aus dem Orbit zurück zur Erde bringen. Man kann sich das Konzept dahinter vorstellen wie ein Rückflugkoffer fürs All. Experimente, die in der Schwerelosigkeit laufen mussten, kommerziell gefertigte Produkte und künftig auch Kapseln von privaten Raumstationen sollen wieder sicher zur Erde kommen und dort landen. Der Markt ist heute praktisch komplett von SpaceX Dragon dominiert. CEO Sebastian Klaus positioniert Atmos damit bewusst als europäische Rückführungsinfrastruktur, also als souveräne Alternative für Europa, ohne auf einen US-Dienstleister angewiesen zu sein. Mit den Mitteln aus der Series A ist der Sprung vom Forschungsprojekt zum operativen Anbieter drin. raus aus Europa und rüber in die Staaten. Am Goddard Space Flight Center der NASA, da steht seit dem vergangenen Dienstag ein Teleskop im Rheinraum. Und das für NASA-Verhältnisse fast zu schön, um wahr zu sein. Das Nancy Grace Roman Space Teleskop ist nämlich komplett integriert und zwar 8 Monate vor Zeitplan und unter dem ursprünglich veranschlagten Budget. NASA-Administrator Jared Isaacman hat das am Dienstag in einem Livestream aus dem Cleanroom bestätigt. Launchtermin jetzt, Anfang September 2026 auf einer Falcon Heavy von Pad 39A in Florida. Der Hauptspiegel, der hat 2,4 Meter Durchmesser, das ist exakt identisch mit Hubble. Das ist auch kein Zufall und hat eine kuriose Geschichte. Der Spiegel, der stammt nämlich ursprünglich aus einer zurückgegebenen Spionagesatellit-Optik des National Reconnaissance Office, also der US-amerikanischen Aufklärungsbehörde. Die NRO hat 2012 zwei solcher Spiegel an die NASA abgegeben. Ursprünglich war das Teleskop, damals noch als W-First genannt, sogar mit einem deutlich kleineren Spiegel zwischen 1,1 und 1,5 Meter geplant. Der NRO-Spiegel, der ist also quasi ein Geschenk aus dem Spionagebudget. Klar, der Spiegel wichtig für die Optik, das Herzstück des Teleskops ist aber das Wide-Field-Instrument. 18 Detektoren mit je 4096 x 4096 Pixeln, zusammen rund 300 Megapixel. Ja, das Sichtfeld ist rund 100 mal größer als bei Hubble. Die wissenschaftlichen Hauptziele, dunkle Materie, dunkle Energie, die großräumige Struktur des Universums und nebenbei zehntausende neue Exoplaneten finden. Wenn Nancy Grace Roman im September abhebt, dann hat die NASA gezeigt, dass große Wissenschaftsmissionen auch ohne Dekadenverzögerung gehen. Während Nancy Grace Roman also Bilderbuch-Projektmanagement vorführt, macht die NASA auch beim Mondprogramm den nächsten Hardware-Schritt, wenn auch mit deutlich mehr Gegenwind. Am vergangenen Montag rollte die NASA die Core-Stage für Artemis 3 aus der Fabrik, und zwar bei New Orleans, und verlud sie auf die Pegasus-Barge. Das Ziel, das Kennedy Space Center in Florida, wo die Rakete für Integration und Start vorbereitet wird. Das Timing ist bemerkenswert, nur rund 10 Tage nach der Wasserung von Artemis 2 ist damit schon die Hardware für den nächsten Flug unterwegs. Artemis 3 soll 2027 starten, wird aber, wie wir vor 2 Wochen ausführlich besprochen haben, voraussichtlich keine Mondlandung werden, sondern ein Rendezvous-Test in der Erdumlaufbahn mit den Landern von SpaceX und Blue Origin. Die eigentliche Mondlandung, die verschiebt sich dann auf Artemis 4, dann im Jahr 2028. Immerhin, die Hardware-Timeline für Artemis 3, die hält bisher. Der Rollout ist zeitlich auf Kurs. Die vollständig integrierte Core-Stage wird 65 Meter lang und fasst rund 2,8 Millionen Liter kryogenen Treibstoff. Für den Transport diese Woche wurde allerdings nur die Tanksektion verladen. Die Engine Section mit den 4 RS-25 Triebwerken, die wird erst in Florida hinzugefügt. Eine Optimierung, um die Produktion zu beschleunigen. Tja, nur ohne das passende Outfit nützt auch die schönste Rakete nichts. Der Generalinspekteur der NASA hat am vergangenen Montag einen Bericht veröffentlicht, der allen Beobachtern des Artemis-Mondlandeprogramms den Schweiß auf die Stirn treibt. Die Kernaussage, Verzögerungen beim Next Generation Spacesuit Programm könnten die erste Mondlandung auf 2031 verschieben. Das wären 3 Jahre hinter der aktuellen Trump-Administrations-Deadline von 2028. Zur Einordnung, die NASA, die hatte ursprünglich 2 Anbieter für den neuen Mondanzug. Ja, einer ist abgesprungen, übrig geblieben ist Axiom Space, das gleichzeitig ein Moonsuit für die Mondoberfläche und ein Microgravity-Suit für ISS-Außenbordeinsätze oder dann für die nächsten Stationen liefern soll. 2 völlig unterschiedliche Einsatzprofile in einem einzigen Vertrag. Der Generalinspekteur kritisiert nicht nur die technischen Verzögerungen, sondern auch die Vertragsform. Ein Fixed-Price-Vertrag mit Milestones-Zahlung passt schlecht zu einem Entwicklungsvorhaben, dessen Anforderungen sich mitten im Projekt verdoppelt haben. NASA und Axiom haben am Dienstag gemeinsam reagiert. Der Anzug habe bereits über 950 Stunden Drucktests mit Menschen absolviert. Die Qualifikationseinheit werde noch dieses Jahr geliefert und das Critical Design Review, das folge später im Jahr. Fakt bleibt aber trotzdem, wenn die Anzüge nicht rechtzeitig kommen, fliegt auch keine Crew auf den Mond. Eine Landung ohne Boots on the Moon, schwer vorstellbar. Wo die NASA über Anzüge und Verträge streitet, marschiert China, Nomen est Omen, einfach weiter. Die China Aerospace Science and Technology Corporation, kurz CASC, hat vor knapp 2 Wochen erstmals ein 5 Meter breites Kompositantriebsmodul für die Rakete Langer Marsch 10 präsentiert. Die Zahl 5 Meter wirkt erstmal nicht spektakulär, bis man weiß, dass dieses das breiteste Kompositstrukturelement ist, das eine chinesische Orbitalrakete je bekommen hat. Über 60% Kohlefaserverbund. Die Wandpaneele, die tragen axiale Lasten bis zu 1000 Tonnen. Zum Vergleich, das entspricht ungefähr dem Gewicht von 25 vollbeladenen Sattelzügen, die sich senkrecht übereinander stapeln. Die Strukturmasse, die sinkt deutlich gegenüber der bisherigen reinen Aluminiumbauweise und genau das ist entscheidend für Schwerlastraketen. Die Lange Marsch 10, die soll das Mengzhou-Raumschiff für die Crew und dann den Lanyu-Mondlander tragen. China plant für die Lange Marsch 10-2 Wiederverwendungsvarianten, nämlich klassische vertikale Landung mit Beinen wie bei Falcon 9 und ein seebasiertes Auffangsystem mit Netz. Chinas Mondplan für 2030, der steht. Vom chinesischen Mondanspruch zu den Starts der vergangenen Woche. Am Dienstag, 21.04., da brachte der Falcon 9 von Cape Canaveral den GPS-3-Satelliten SV-10 in den Orbit, also den 10. Satellit der GPS-3-Generation für die US Space Force. Der Satellit, der trägt den Namen Hedy Lamarr, benannt nach der in Wien geborenen Hollywood-Legende und Erfinderin, deren Frequency-Hopping-Patent die Grundlagen für moderne Funktechnik mitgelegt hat. Am Mittwoch, 22.04., da startete Rocket Lab mit einer Electron von Wallops, also Virginia, und zwar die suborbitale Haste-Mission Bubbles. Details zur Nutzlast und Kunden blieben wie üblich vertraulich. Am Donnerstag, da hob ein zweiter Electron vom Rocket Lab Launch Complex 1 auf der Mahia-Halbinsel in Neuseeland ab, die JAXA Rideshare-Mission Kakushin Rising mit 8 japanischen Satelliten an Bord, darunter eine Origami-Antenne, die sich auf das 25-fache ihrer verstauten Größe entfaltete. Ebenfalls am Donnerstag brachte eine Falcon 9 von Vandenberg 24 Starlink-Satelliten ins All und noch einmal Donnerstag eine russische Angara 1.2 startete von Plesetsk mit einer nicht näher bezeichneten Kosmos-Nutzlast für das russische Militär. Am Freitag startete eine Lange Marsch 2D mit einem Satnet-Testsatelliten. Und wenn diese News am Sonntag erscheinen, dann könnte der erste Demoflug der neuen Soyuz 5 vom Kosmodrom Baikonur erfolgt sein, an Bord nur ein Massensimulator. Das konkrete Startdatum, das stand aber bis zuletzt noch unter Vorbehalt. Ebenfalls am Sonntag sollte eine SpaceX Falcon 9 von Vandenberg gestartet sein, an Bord dann 25 Starlink-Satelliten. Bevor es weitergeht, eine kurze Info in eigener Sache. Wenn du Senkrechtstarter jeden Sonntag einschaltest und das hier fester Bestandteil deiner Woche geworden ist, dann freut mich das riesig. Und es gibt zwei konkrete Wege, wie du diesem Kanal den Rücken stärken kannst. Erstens, unser Shop. Unter shop.senkrechtstarter.net findest du T-Shirts, Hoodies, Rucksäcke und Schreibzeug mit frischem Raumfahrtdesign. Jeder gekaufte Artikel, der finanziert direkt neue Videos, neue Recherche und unsere Livestreams. Den Link, den gibt's unten auch in der Beschreibung. Ja, und zweitens, werde Schutzengel. Die YouTube-Kanalmitgliedschaft, die ist unser direktester Unterstützungsweg und bringt dir auch handfeste Vorteile. Du bekommst jedes Video einen Tag früher, nämlich Samstag statt Sonntags, und du siehst alle Videos komplett werbefrei, ohne eine einzige Unterbrechung. Den Link zur Schutzengel-Mitgliedschaft, den findest du auch unter dem Video in der Beschreibung. Jeder Beitrag, der hilft uns, die deutschsprachige Raumfahrtberichterstattung weiter voranzubringen, dank euch. Und damit keine Meldung diese Woche untergeht, haben wir uns ein neues Segment für euch ausgedacht. Hier die Nachrichten, die es nicht in die Hauptblöcke geschafft haben. Zum Beispiel, der Curiosity Rover der NASA auf dem Mars hat mit seinem SAM-Instrument mehr als 20 organische Verbindungen in einem 3,5 Milliarden Jahre alten Sandstein im Gale-Krater aufgespürt. 5 von 7 herausgehobenen Molekülen wurden erstmals auf dem Mars nachgewiesen. Die Studie, die zeigt nicht, dass der Mars Leben hatte, aber dass der Planet antike Biosignaturen über Milliarden von Jahren konservieren kann. Damit bekommt jede zukünftige Mars-Sample-Return-Mission gleich eine harte Randbedingung mit auf den Weg. NASA-Ingenieure am JPL haben am 17.04. das Low-Energy-Charged-Particles-Experiment der Sonde Voyager 1 abgeschaltet, ja, um Strom zu sparen. Voyager 1 wurde am 5. September 1977 gestartet und ist das am weitesten von der Erde entfernte menschengemachte Objekt. Aktiv bleiben nur noch zwei wissenschaftliche Instrumente, Plasma Waves und Magnetic Fields. Auch zwei Wochen nach der Wasserung bringt Artemis 2 noch Nachbeben. Der Hitzeschild der Orion Capsule Integrity, der zeigte kaum Abnutzung. Ein deutlicher Fortschritt gegenüber Artemis 1 Ende 22. Anfang April setzten die 4 Artemis 2 Astronauten und die 3 chinesischen Tiangong Crewmitglieder außerdem kurzzeitig den Rekord für die größte Distanz zwischen Menschen. In den aktuellen Zeiten, da wünscht man sich ja eher mehr menschliche Nähe, technisch aber natürlich trotzdem beeindruckend. Das amerikanische House Science Committee hat am vergangenen Mittwoch in einer fast 4-stündigen Anhörung den Trump-Haushaltsvorschlag für die NASA überparteilich scharf kritisiert. Der Entwurf hätte das NASA-Gesamtbudget um 23% und die Science-Sparte um 47% gekürzt. Die Oberkante lag dann noch bei 19 Milliarden Dollar gegenüber den 24 Milliarden des laufenden Haushaltsjahres. Wie schon im Vorjahr wird der Vorschlag voraussichtlich im Kongress korrigiert werden. General Stephen Whiting vom US Space Command hat diese Woche öffentlich bestätigt, dass Russland sein koorbitales Antisatellitensystem Nivellier inzwischen operativ gegen hochwertige US-Satelliten einsetzt. 4 Nivellier-Satelliten beschatten NRO-Spionagesatelliten und das in einer Matroschka-Architektur. Also das heißt, ein größerer Satellit hat dann einen kleineren in sich, die dann freigesetzt wird und der kleinere beschattet dann den Zielsatelliten. Ein besonderes Highlight erwartet uns am Montag, und zwar ein Falcon Heavy Start. Wenn alles gut läuft, wird es dann auch die Landung von 2 Boostern parallel an Land geben. Wir schauen uns das natürlich live hier auf Senkrechtstarter an. Gestartet wird Viasat 3F3, der ist für den Asia-Pazifik-Raum. Der Dienstag, der wird zum Amazon-Tag. Früh morgens hebt eine Atlas 5 in der Konfiguration 551 von Cape Canaveral mit 29 Amazon-Leo-Satelliten ab. Und dann wenige Stunden später wahrscheinlich eine Ariane 6-4, stärkste Konfiguration von Kourou aus mit weiteren 32 Amazon-Satelliten. Am Donnerstag geht's Schlag auf Schlag. Ein Soyuz 2.1B-Start von Plesetsk an Bord Razvet 3, ein Kommunikationssatellit für das russische Büro 1440. Fast zeitgleich hebt eine Langer Marsch 10B zum ersten Testflug von Huincheng ab. Ebenfalls Donnerstag, 30.04. eine Suke 2E von Landspace aus Jinquan und eine Langer Marsch 7A wieder aus Huincheng. Und später am Donnerstag, dann bringt eine Falcon 9 von Vandenberg wahrscheinlich 25 Starlink-Satelliten in den Orbit. Die Woche schließt dann am Freitag voraussichtlich mit einer Falcon 9 von Cape Canaveral, auch da Starlink-Satelliten und zwar 29 Stück. Blue Origin hat Triumph und Tragödie in einem einzigen Flug geliefert. SpaceX schiebt die nächste Starship-Generation auf die Rampe und das Nancy Grace Roman Space Teleskop ist 8 Monate vor Plan fertig. Ja, und am Montag geht's schon weiter. Nach dem bitteren Ausgang beim letzten New Glenn-Start wollen wir uns natürlich den Falcon Heavy-Start mit Viasat 3 am Montag live als Raumfahrtfeuerwerk zusammen ansehen. Den Livestream-Link, den findet ihr unten in der Beschreibung. Setzt euch in Erinnerung und kommt vorbei. Wir feiern das natürlich live zusammen. Nicht vergessen, mit dem Code Senkrecht gibt's 15% Rabatt und kostenloser Sand bei Novium. Der Link ist auch in der Beschreibung. Und genau deshalb, wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, drückt den Abo-Button und aktiviert die Glocke. Dann werdet ihr automatisch benachrichtigt, sobald dann am Montag der Start live geht. Immer schön senkrecht bleiben. Euer Mo.